Rüdiger?
Ja, Bernie?
Vermisst du auch Herrn Wildmoser bei uns in der Sendung?
Du, ich habe mir ein bisschen Sorgen gemacht um den Herrn Wildmoser. Wie geht's ihm denn?
Ich weiß es nicht. Also wir haben ja so eine Umfrage neulich mal gemacht in der Sendung, ob ihr den zurück wollt. Und ich finde, wenn zwei Leute schreiben, dass sie den zurück wollen, dann ist es bei uns fast schon so wie 90-prozentiger Hörervote.
Ja, ich sehe.
Genau ja. So. Deshalb, ja. In diesem Sinne,
he's back.
Servus, grüß euch. Ich habe gedacht, ich sage mal ein kurzes Hallo in the round, weil ihr redet doch so viel Englisch.
Yes, certainly, Mr. Wildmoser. Wie geht's Ihnen denn? How are you?
I'm doing very well. I'm on a diet.
Wie sieht die aus, Ihre Diet?
On a Diet Coke. Damit hast du nicht gerechnet, ha?
Nee, schön, dass Sie wieder da sind.
Genau.
Meine Damen und Herren, hier ist der Brennerpass, ein Podcast über Popkultur und Zeitgeschehen. Mein Name ist B.D. Meyer und mir gegenüber sitzt er, The Manifest Actor, der Mann, der sitzt mir gar nicht gegenüber, er sitzt schräg entfernt von mir. Der Manifest Actor ist er trotzdem, der Mann der Barfußschuhe, gesellschaftsgefähig, ich hänge.
Ja, ich gebe den Schubs, jetzt geht's weiter.
Trägst du noch Barfußschuhe eigentlich?
Ich trage ausschließlich fast Barfußschuhe. Ich besitze nur noch Barfußschuhe.
Wirklich?
Ich esse Barfußschuhe, ja.
Nein, das stimmt nicht, das Letzte, ne?
Nein, das Letzte
stimmt. Aber trägst du dann im Winter gefütterte Barfußschuhe?
Ja, ich habe Barfußschuhe mit Thermosohlen. Die sind immer noch sehr flach, aber warm genug.
Okay, aber du spürst immer noch genug den Boden unter deinen Füßen.
Ich spüre jeden Spitzenstein.
Okay, gut. Und du bist Deutschlands beliebtester Neurodermitiker. Im Winter auch nicht so einfach, oder?
Die Haut reißt halt mehr ein in der Trockenheit. Aber ja.
Genau. Du bist der was ist los mit mir? Der Heizkatzendompteur, wollte ich sagen.
Bin ich auch. Ich habe,
aber das
Heizpilze,
dran,
bei Heizpilzen hat man jetzt Heizkatzen.
Ja.
Der Hauptunterschied ist, dass sie sich nur selber wärmen. Das nervt ein bisschen. Aber mit denen jongliere ich, ja.
Nee, aber man kann ja die schon auch auf den Bauch legen. Dann geben die ein bisschen was ab von der Wärme, oder?
Das stimmt, ja. Man muss sie sich auf den Bauch legen, richtig.
Ja, und du bist Carsharing-Connoisseur.
Ja.
Nutzt er nicht so gerade wahrscheinlich, oder?
Schon, also so für Familienausflüge innerhalb des 15-Kilometer-Radiuses.
Ich frage jetzt alles auf. Mobilist und Militarist. Du hast neulich gesagt, du bist bei eiskalten Temperaturen mit dem E-Bike gefahren.
Seitdem habe ich ein gestörtes Verhältnis zum E-Bike. Ich bin mit dem E-Bike von der Nachbarin, dass wir sozusagen Sharon nach Potsdam gefahren. Ich habe gelitten, weil ich natürlich einerseits das E-Bike spüren wollte, deshalb so nicht in die Pedale gedrückt habe, weshalb ich aber auch gefroren habe wie ein Schneider. Ich kam einfach nicht in Wallung. Und seitdem verbinde ich dieses Ding mit Zähne zusammenbeißen.
Und sagt man noch, gefroren wie ein Schneider?
Das sagt man genauso wenig wie Zähne zusammenbeißen.
Okay, auf der Militarismus-Seite gibt es nichts Neues?
Militarismus? Ich habe die Jane Defense ich hatte die am Abo, ich habe die abbestellt. Keine Ahnung. Ich Militarist? Nee. Ich habe gestern auf dein Geheiß hin mir die einstündige Das Boot-Doku angeguckt. Aber reden wir bestimmt gleich noch. Ja. Da hat der Militarist in mir mächtig gezuckt.
Ja.
Und du aber bist mit ironischer Brechung.
Ja, natürlich. Und du bist der Pornfree-Pesketarier und laut Sekundärliteratur der lustigste Mann im Internet.
Das habe ich jetzt in meine Twitter-Bio übernommen.
Ja?
Ja, dachte ich, das wäre doch, ich hatte immer stehen Schauspieler und Humorist und so oder so ähnlich. Und dann dachte ich, Humorist ist irgendwie auch kacke. Und ich bin sowieso, ist prätentiös das Richtige? Ich weiß es nicht. Da habe ich gedacht, schreibe ich schon direkt der lustigste Mann im Internet.
Nee. Also prätentiös ist, was man uns allen sicher bei Zeiten vorwerfen kann. Aber ich finde, das hat so viel ironische Brechung als Eigenlob.
Okay.
Das muss fast sein.
Gut.
Und du bist der Mann ohne Pflichtspieltore.
Dazu gibt es nichts zu sagen.
Rüdiger Rudolf.
Guten Morgen, lieber Bernie.
Gesponsert, wir von der Imkerei Peschel Biederer sind.
Dem Honiglieferanten unter den Honiglieferanten.
Ja, genau. Brennerpass funktioniert mit eurer Unterstützung. Danke, danke, danke für die vielen Spenden in den letzten Monaten. Ihr könnt euch beteiligen unter bernie.meyer@gmail.com. ist die PayPal Connection oder ihr schreibt mir, dann sage ich euch, wie es geht. Okay, Rüdiger, du erlebst mich heute früh schon von meiner absolut unwirschesten Seite, weil wir sind wieder beim Thema Homeschooling und kurz bevor du kamst, war ich eigentlich gerade dabei, eine Mail aufzusetzen an eine Lehrerin meines Sohnes, dass sie doch bitte Fotos so abfotografieren möchte, dass nicht die halbe Farbpatrone meines Druckers dabei drauf geht, eine Seite auszudrucken, nur weil die einen Blaustich hat. Ich weiß nicht, was ihr für einen Drucker habt, aber meiner, wenn der sieht Blaustich, dann sagt er, I gotta use all the blue I've got.
Oh, endlich, ja, der wartet schon, ja, so ähnlich.
Let's shoot out the blue stuff.
Ja, da kann man auch nichts gegen tun, ne? Das ist.
Ja, du müsstest das selber in Photoshop umwandeln. Also bearbeiten. Farbkorrigieren. In die Post müsste das.
Das müsste in die Post und dann sagen: Hier, Freund, das, was du da denkst, ist blau, ist ja eigentlich weiß.
Ganz genau. Und das ist nicht so einfach.
Ja, und das. Und dafür bräuchte ich ein vierwöchiges Homeschooling.
Ja, genau. Und jetzt kommt wahrscheinlich auch gleich mein Sohn rein, weil der. Er hat mal das Homeschooling kurz unterbrochen, sage ich mal, auch eine Nachricht, die ich nicht so erfreut zur Kenntnis genommen habe. Also, falls hier die Vibes ein bisschen schlecht sind, es mag daran liegen. Unser Thema heute ist die Zeitung.
Die Zeitung?
Ja, die Zeitung.
Die Zeitung. Und ich habe gestern, ich habe lauter Filme auf deinen Geheiß geguckt, das ist mir nochmal aufgefallen, dass im Englischen das Wort für Zeitung Papers ist. Papers klingt ja auch wirklich besonders banal eigentlich, oder? Papiere.
Ja, habe ich noch nie drüber nachgedacht.
Ich auch nicht, bevor gestern.
Vorgestern. Auf jeden Fall kommt heute an Katrin Hipp vom Tagesspiegel.
Ja.
Und die ja so eine Hybrid-Journalistin und auch Podcasterin ist und für den Tagesspiegel Checkpoint auch arbeitet. Das ist dieser famose Newsletter, wo man sich immer die wichtigen Infos frei Haus liefern lassen kann.
Cool.
Also digitaler Newsletter. Und die frage ich ein bisschen was zum State of Tageszeitung.
Ja.
Oder zum State of Journalismus vielleicht sogar.
Cool. Ich bin gespannt. Ihr zwei werdet das für euch machen.
Ja, du bist schon wieder in einer anderen Konferenz.
Ich muss natürlich in eine andere Videokonferenz, aber ich bin gespannt, was ihr zu erzählen habt. Oder was sie zu erzählen hat.
Genau. Ich wollte noch, letzte Woche habe ich noch ein Timothy Snyder Zitat. Ich weiß nicht, hatte ich das letzte Woche gesagt? Das ist dieser nette Mensch, der On Tyranny geschrieben hat, dieses Buch.
Stimmt.
Das ich auch mal geliehen habe. Post-Truth ist pre-fascism and Trump has been our post-truth president. His vision never went further than a mirror.
Der war gut, schön. Oder? Sehr geistreich. Ja.
Der andere war so ein bisschen apokalyptisch, dystopisch, wie er halt so ist, der gute Timothy Snyder. Aber der Schluss war, die Pointe, Schlusspointe war gut, fand ich. Genau. Wusstest du, dass wir 20 Jahre Wikipedia feiern, Rüdiger?
Nee, das wusste ich nicht. Hast du schon mal was für Wikipedia gespendet?
Nee, nur meinen eigenen Eintrag bearbeitet, glaube ich. Shame on me.
Shame on, ja. Ich tue es nach einer gewissen Zeit schon jetzt. Ich habe mich irgendwann verpflichtet gefühlt. Jetzt tue ich es mal. Mich hat das dann letztendlich mit dem, wenn jeder nur so viel spenden würde wie eine Tasse Kaffee, hat mich dann doch letztendlich dann doch gekriegt.
Ja.
Außerdem für meine Reportagen dachte ich eigentlich.
Unerlässlich. Nee, sehr vorbildlich. Ich habe was gefunden, das heißt, ist von Wikipedia selbst erstellt, nämlich the Lamest Edit Wars.
Ja, was ist das?
Also lame trifft es eigentlich gar nicht so, weil manchmal ist es gar nicht so bedeutungslos oder so relevanzlos. Aber es geht im Prinzip darum, um Artikel, wiederkehrende Artikel, um die sich die Wikipedia-Editoren und Beisteuerer immer wieder streiten um Details. Und zwar, also wirklich, da herrscht Krieg. Deshalb auch Edit Wars. Das sind so Sachen wie zum Beispiel, ganz banal, Freddie Mercury. Ist er Iraner? Ist er Inder? Ist er Parsi? Ist er Aseri? Und also das ist was ganz lange schon, ein Krieg, der schon seit langem tobt. Also es geht viel um Prominente. Es geht aber auch zum Beispiel, anderes Beispiel, should the Sea of Japan, ne? Also das japanische Meer, soll man es so nennen oder ist es the East Sea oder the East Sea of Korea? Also auch so viele Beispiele, so geografischer Natur. Dann gibt es natürlich auch, da geht es ganz tief rein. Darf man jetzt die New Avengers, quasi eine Reinkarnation der Avengers, dürfen die auf eine eigene Wikipedia-Page oder müssen die unter Avengers verhaftet bleiben? Was haben wir noch? Was habe ich gefunden? Wie man J.K. Rowling ausspricht. Aha. Sagt man Rowling oder Rowling? Sie selbst sagt, es klingt wie Rowling.
Ja.
Andere sagen, das kann sie aber nicht einfach so behaupten, weil phonetisch müsste man es anders aussprechen. Also da geht's mitunter blutig zu. Lustig finde ich, dass Wikipedia den Eintrag selbst angelegt hat. Unter Lamest Edit Wars. könnt ihr nachgoogeln. Sehr, sehr
interessant, ja.
Sehr spannende Dings. Ja, was gibt's ansonsten Neues?
Ich mag ja wirklich auch Videos von Schauspielern, die dann selber, ist ja ein großer Bedarf dafür da, in die Kamera sagen, wie ihr Name ausgesprochen wird.
Ja, ich glaube, bei Fußballspielern ist der Bedarf fast noch größer.
Bei Fußballspielern mit Sicherheit auch. Hm. Vielleicht machen wir auch Videos von uns, Bernie. Ich glaube, das wäre wichtig, auch für, es gibt, wir haben ja auch vielleicht fremdsprachige Hörer, Bernie, die sich dann überlegen, wie.
Ja, zu deinem, wie man deinen Namen ausspricht, da habe ich auch gleich noch ein Bonmot dazu.
Ja.
Aber das dann gleich bei.
Ein was, Bernie?
Bonmot.
Gut.
Entschuldigung.
Alles gut.
Bitte. Das ist ein alter Versprecher von mir,
ich weiß. Ich mache einfach ein Video dazu und schon hast du es.
Okay, nice one. Impeachment's going on, ne?
Ja.
Kannst du mir sagen, wie es da jetzt weitergeht?
Also, nee,
wird
ja, warte
bisschen,
mal.
Also wird ein bisschen eng mit der.
Was ich nicht immer so ganz kapiert habe, impeached ist er jetzt.
Ja.
Aber jetzt sozusagen, jetzt geht's vor den Senat. Und im Senat muss eine Zweidrittelmehrheit sagen, okay, er ist dessen, weswegen wir ihn impeached haben, schuldig. Also in diesem Fall, ja, was ich was auch, wie heißt das, Aufhetzung, Aufstachelung der Massen oder eines Rights. Wenn er eine Zweidrittelmehrheit, wofür, glaube ich, 17 republikanische Senatoren auch dafür stimmen müssten, dann ist er richtig weg. Und das ist interessant, weil natürlich könnte man jetzt sagen, also ich habe, oder vielleicht auch, habe ich auch gedacht, so was ich was, naja gut, er ist eh nur bis morgen Präsident, aber das hat auch weit über seine Präsidentschaft hinaus Konsequenzen. Also, dass er zum Beispiel nicht nochmal kandidieren darf, dass der Secret Service zum Beispiel ihn nicht mehr schützt, jetzt auch wenn er nicht mehr Präsident ist, dass er keine Reisekosten mehr kriegt, dass er kein Büro mehr gestellt wird. Also das hat schon empfindliche Konsequenzen.
Ja, das ist super, weil genau die Information wollte ich aus dir rausholen.
Ah, Rüdiger, gut.
Na, mit meiner investigativen Frage.
Na Mensch.
Okay, so, Kultur, ne?
Das, okay.
Ja. Ich habe wieder viel zu viel geschaut irgendwie. Also viel zu viel kann man ja, nein, es ist viel zu viel, es trifft es vielleicht nicht ganz, aber also ich habe zu viel aufgelistet hier. Ich muss nicht immer über alles sprechen, was ich auch gesehen habe.
Okay, dann pass auf, dann fängst du an und dann sage ich, interessiert mich oder interessiert mich nicht.
Okay, pass auf. Also es gibt, und das finde ich deshalb so nennenswert, weil Regina King uns als Schauspielerin so beeindruckt hat in Watchmen.
Ja.
Sie hat ein...
Ich meine, jetzt schon riechen zu können, welche Richtung die Kritik geht. Ja, gut, weiter.
Nein, nee? sie hat ein Theaterstück verfilmt, One Night in Miami. Und es geht um eine... Die Nacht nach...
Oh, die Tür öffnet sich.
Ja. Sie dürfen...
Sie einfach schnell durch.
Sie dürfen passieren.
Herzlich willkommen in unserem Podcast.
Ja, schließen Sie die Türe. Die Türe. Dankeschön.
Dankeschön. Ah ja,
das
ein
war
Homeschooler
mein
ist durchgegangen.
Ja, a Homeschooler was just passing by.
Ja.
Nothing to worry about. Except you're his father. Genau, sie hat das... wie sagt man, das Bühnenstück One Night in Miami verfilmt und nach dem Kampf von Muhammad Ali, damals noch Cassius Clay, gegen Sonny Lister, dir sicher noch mehr im Begriff als mir.
Ja.
In Miami treffen sich folgende Personen, Sam Cooke,
Jimmy Brown,
der NFL-Spieler.
Ja.
Ein Quarterback, glaube ich.
Ich glaube, ja.
Sehr erfolgreicher damals, später Schauspieler geworden. Malcolm X.
Ja.
Und Cassius Clay.
Ja, den hatten wir schon am Anfang, aber ja.
Hatte ich schon, okay, Entschuldigung.
Ja.
Und es ist quasi auch die Nacht, in der, weiß ich jetzt gar nicht, ob das real ist oder nicht, in der er beschließt, zum Muslim zu werden, ne?
Ja, zum Islam überzutreten.
Zur Nation of Islam beizutreten. Also
genau, Nation of Islam ist zu diesem Zeitpunkt ist schon a thing, aber ja. Malcolm X überlegt sich noch abzuspalten.
Das macht er dann auch später, ne?
Ja, ich weiß wirklich wenig über Malcolm X. Ich habe auch den Film Malcolm X nicht gesehen.
Ah, das ist eine fiery Performance von Denzel Washington.
Ja, eben.
Ja, genau. Der lebt nicht mehr lang, der Malcolm X dann, ne?
Nee, das am Schluss kommt, dass er nur noch 2 Tage hat, bis er umgebracht wird, ja.
1965, 2 Tage, nur noch 2 Jahre, oder?
2 Tage, na gut, ich glaube, da ist aber auch ein Zeitsprung. Es ist ein Zeitsprung zwischen dieser Night in Miami und diesen Schlusssequenzen, wo man sieht, dass der Sam Cooke das Lied, dass sich etwas ändern wird.
Okay. Ach so, da bist du.
Fernsehen singt und all sowas. Da ist ein Zeitsprung.
Ach so, okay, nee. Ein Jahr ist es. Ein Jahr wird
okay,
er noch
ja.
Gehen. Genau, ja. So, also zur Haupthandlung noch ein Jahr.
Ja.
Genau, und die treffen sich, unterhalten sich drüber, wie es ist, ich sag's mal, super profan, verkürzt, schwarz und prominent zu sein.
Genau. Und was man tun kann, um die, ja, Bewegung voranzutreiben.
Ja. Malcolm X, gespielt von Kingsley Ben-Adir, sagt, ihr seid unsere größten Waffen, ihr schwarzen Promis.
Ja.
Und so müsst ihr auch agieren. Und ich finde, hast du es gesehen, den Film eigentlich?
Ich habe ihn gesehen, ja.
Ich finde, der Dreh- und Angelpunkt ist quasi eine hitzige Diskussion mit Sam Cooke, dem er quasi vorwirft, du bist so ein bisschen so ein Sellout, ne?
Genau, du singst nur über Liebe und Darling und Küssen hier und Tanzen da. Aber Malcolm X hat mich ein bisschen an nicht an dich erinnert, aber im Sinne von, ich bin doch nur so hart zu dir, weil ich so viel von dir halte, sagt er, du darfst nicht nur sowas singen, ich weiß, du kannst viel mehr. Deine Stimme ist die schärfste Waffe, die wir hier haben. Und wir sind an einem Punkt, entweder, naja, bist du für die Bewegung und wenn du das nicht bist, dann bist du ein bisschen auch gegen die Bewegung. Du musst die Sache vorantreiben.
Genau, man muss an der Stelle vielleicht auch sagen, dass Sam Cooke schon ein richtiger Superstar ist.
Er ist der größte Star von denen. Er verdient auch am meisten Geld von denen.
Ja, genau. Und auch er lebt nur noch ein Jahr.
Ah, das wusste ich nicht.
Er stirbt sogar im selben Jahr noch, im Dezember 1964.
Ah.
Genau, und dann kommt, finde ich, der beste Teil des Filmes, und zwar Sam Cooke zieht beleidigt ab und man kann ihn so ein bisschen verstehen. Aber dann kommt Jim Brown.
Ja.
Übrigens von Aldous Hodge gespielt, finde ich irrsinnig guter Schauspieler. Ich weiß gar nicht, wo ich ihn zuletzt gesehen habe, ich weiß nur, dass ich ihn irgendwie toll finde. Und nimmt sich Malcolm X mal ein bisschen zur Brust und sagt, das ist nicht ganz fair, was du da machst mit dem, weil, also guck mal, wie der sich freigeschwommen hat, was der sich erarbeitet hat, der ist vielleicht der Freiste von uns allen,
ja,
mit dem Geld, was er verdient und dem Status, den er hat. Und man sieht ja dann letztlich an der Endszene, kleiner Spoiler, was er für ein Lied auch singt, er spielt, das ist ein bisschen albern, dass ihm Malcolm X eine Platte von Bob Dylan, How Many Roads, vorspielt.
Ja.
Aber worauf er raus will, ist, mach doch auch mal was Politisches oder was Zeitkritisches irgendwie. Und es kommt eigentlich zu einem ganz wunderbaren Kompromiss, wo Malcolm X dann sagt, na gut, ich sehe schon, was der leistet. Und Sam Cooke sagt, I know where you're coming from, Malcolm X. Sie gehen aufeinander zu.
Ja. Und machen dann doch noch eine Party.
Ja.
Weil das ist ja auch
sehr auch das ist ein aufeinander zugehen.
Ja. Ich meine, Cassius Clay ist gerade Weltmeister im Schwergewicht geworden. Mhm. Er will eigentlich nur Party machen und alle gehen davon aus, dass sie Party machen. Und letztendlich, okay, jetzt fahren wir zu der Party und dann landen die in diesem, nach Sam Cookes Maßstäben, doch relativ durchschnittlichen Hotelzimmer.
It's a dump.
Ja. Das finde ich jetzt ein bisschen übertrieben, aber it's a dump. Ich habe auf Tourneen schon Schlimmeres gesehen, aber gut, it's a dump. In diesem sehr langweiligen Hotelzimmer landen diese vier Männer und das einzige Catering, was es gibt, sind zwei Packungen Vanilleeis. Ausgerechnet. Wie ironisch. Ja, und ich finde es schön, dass er, und irgendwann sagt Jim Brown auch nur irgendwann, wow, this is a strange night. So, und am Ende machen sie noch Party, das finde ich ganz schön.
Genau.
Wie fandst du den Film?
Also ich wollte doch sagen, für mich ist der Film ein Film über aufeinander zugehen.
Ja.
Also, dass er über Black Power ist und Black Empowerment und Black, das ist also warum er zeitgemäß ist, ist völlig klar. Aber wenn man ihn jetzt nur inhärent über das Verhältnis das Binnenverhältnis der Person betrachtet, dann ist es ein Film übers Aufeinanderzugehen, finde ich. Und das hat mir gut gefallen. Ansonsten, ich fand die Schauspieler super, ich fand es super inszeniert, es sah toll aus. Ich finde das, ich vermute mal, ohne jetzt, vielleicht müsste ich mehr Filme von ihr sehen, wenn sie dann welche macht. Es war ihr Debütspielfilm. Ich vermute, dass Regina King wirklich eine gute Schauspielerführung hat.
Ja. Yes.
An sich fand ich den Film aber, so ganz hat es nicht funktioniert, finde ich, so ein Theaterstück als so Langfilm zu bringen. Also ich finde, ein bisschen hatte dröge Stellen.
Ich finde es auch. Ich möchte eigentlich gar nichts dagegen sagen, weil ich weil ich ihn inhaltlich, ich finde es wahnsinnig, ich finde es interessant, ich finde es einen wichtigen Film. Hm. Ich finde, man merkt es ihm leider ein bisschen an, dass er von einem Theaterstück kommt. Man merkt auch ein bisschen, finde ich dann doch, dass es ein Debütfilm ist im Sinne von, die Schauspieler wissen die ganze Zeit, was sie zu spielen haben. So, es ist nie leer oder so, es ist immer überzeugend, aber manchmal, ich sehe trotzdem immer so ein bisschen die Regie durch.
Also du würdest das, was ich sagte, mit der guten Schauspielerführung nicht unterschreiben?
Schon im Sinne von, dass die Szenen sehr klar sind. Die Schauspieler wissen immer, okay, also die Stimmung ist gerade so, ist gerade so. Aber es ist nie überraschend. So, hm. Es fehlt vielleicht der Moment, wo die Regisseurin, wo der Regisseur hätte loslassen müssen und dann die Schauspieler auch oder so. Es ist fast zu durchdacht, finde ich manchmal.
Hm. Also ich sehe eine gute Schauspielerführung, indem sie quasi die Performances aus den Leuten kriegt, die sie will. Das sehe ich schon.
Ja, das glaube ich auch.
Ich sehe eher ein strukturelles Problem, dass sie nicht zu überraschen weiß oder sie nicht das Medium Film eigentlich nicht genügend nutzt, um dem was Neues hinzuzufügen. Aber gut, vielleicht will sie das nicht. Das wissen wir so nicht.
Na gut, aber ja, trotzdem hat mich auch irgendwie sehr beeindruckt.
Okay, gut. Weiter im Katalog. Ich versuche es mal ein bisschen schneller zu machen. Hast du WandaVision gesehen?
WandaVision?
Das ist eine interessante Sache. Also kennst du Wanda, Scarlet Witch aus den Avengers und Vision, den Androiden?
Beide nicht.
Das ist interessant. Hast du die Avengers Endgame und Infinity Wars gesehen?
Ja.
Sehr interessant, weil das ist ein bisschen die Kritik an der Sendung, dass Leute, die einfach Avengers-Filme so geguckt haben, einfach so for the fun of it, eigentlich gar nicht genau wissen, wer Wanda und Vision sind, warum sie ein Liebespaar sind und warum sie so invested drin sein sollen, was mit denen passiert.
Ja.
Das Interessante an WandaVision ist, dass es die erste Marvel-Serie ist, die jetzt auf Disney Plus erscheint, die erste Disney-hauseigene Marvel-Serie. Und weil Daredevil und der ganze Kram und Iron Fist, das war ja quasi lizenziert. Und das Interessante ist, dass WandaVision, quasi die ersten beiden Folgen, die auf Disney Plus jetzt zu sehen sind, klassische Sitcoms sind. In Schwarz-Weiß jetzt erstmal.
Ja.
Die wir wahrscheinlich nicht kennen. Die zweite Folge ist so ein bisschen Bezaubernde Genie. Das kennst du ja vielleicht noch, auch in der Schwarz-Weiß-Version.
Ja,
auch nicht mehr.
Klar, doch.
Und die erste ist so klassische, so eine Neighborhood-Sitcom, die wir jetzt, mit der wir nicht so vertraut sind. Aber wenn du siehst, denkst du trotzdem, du weißt ungefähr, worauf das raus will. Und natürlich mutmaßt man, dass die in einem Paralleluniversum, na eigentlich nicht, aber irgendwo in ihrer Erinnerung irgendwas Sinistres liegt über dieser American Housewives-Idylle. Aber das Interessante ist, dass die ersten beiden Folgen eigentlich kaum brechen mit ihrer Illusion, sondern tatsächlich in Schwarz-Weiß gedreht sind mit einem Studiopublikum, also einem Lachtrack und so tun, als wären sie Sitcoms, Schwarz-Weiß-Sitcoms. Okay. Ah. Und ich glaube, sie springen dann immer weiter. Sie gehen dann irgendwie, dritte Folge ist dann eher so Brady Bunch. Ich weiß ja gar nicht, wie es weitergeht. Irgendwann, es zersetzt sich immer mehr in Realität. Aber es ist sehr mutig, so eine Superhelden-Serie zu Beginn. Und ich bin gespannt, wie es ankommt, vor allem, wenn man die Charaktere nicht so kennt. Ich kenne sie halt aus den Comics schon.
Ja.
Mich interessiert es auch. Ich finde aber auch, und deshalb wird mich deine Meinung vielleicht nachträglich dazu interessieren, dass selbst wenn man es nicht kennt und alleine als diese Sitcom, als die es sich ausgibt, ist es alleine so auch lustig.
Okay.
Und ich fand schon.
Wo kann ich denn da reingucken?
Disney Plus.
Disney Plus?
Ja, genau.
Bin ich doch dabei.
WandaVision. Genau. Dann habe ich dir mein Leid zu Lupin geklagt. Die neue französische absolute Super-Hit-Serie über einen, sag mal, spirituellen oder mystischen Nachkommen des Meister-Diebs Lupin.
Arsène Lupin?
Arsène Lupin.
Glaube ich.
Ja, du hast recht. Ja. Oder Arsène.
Arsène? Ich schon
überfragt. Wir machen ein Video dazu.
Wir machen auch da, oder wir gucken uns eins an, das wäre vielleicht auch gut. Ja.
Genau.
Der französische Meisterdetektiv.
Ja.
Und, bis mir mal klar geworden ist, dass die drei Fragezeichen, da gibt es ja auch immer so einen französischen Meisterdetektiv, dessen Namen ich vergesse. Der ist offensichtlich, ist Arsène Lupin, das Vorbild. Ja. Hm.
Naja, auf jeden Fall von Omar Sy spielt die Hauptrolle. Und alle sind ganz begeistert.
Mhm.
Und ich habe mir die erste Viertelstunde oder 20 Minuten angeschaut und ich muss sagen, I'm not quite in.
Mhm.
Und du?
Nee, ich fand's okay. Ich habe mir die komplette erste Folge angeguckt. Ja, es gibt, ach, ich sag immer so, es gibt so ein paar Momente, die hauen halt immer raus, weil sie dann letztlich leider dann nicht so gut sind oder die einen nicht überzeugen, wo man denkt, nein, das wäre doch nicht so oder warum so, ja, wo mich der Überfall nicht überzeugt oder wie Figuren reagieren.
Ja.
So.
Ich sehe zu sehr das Drehbuch und zu sehr die TV-Serie dahinter. Ja.
Trotzdem, du, aber ich, ansonsten die
Figur, guckst du weiter, wäre die Frage.
Wahrscheinlich nicht, weil es aber auch nur, weil es so wahnsinnig viel gibt. So, grundsätzlich die Geschichte von so einem Meisterdetektiv an sich.
Meisterdetektiv,
oh Gott, habe ich gesagt.
Ne? Ja, ich vorher auch.
Weil ich die drei Fragezeichen noch so im Kopf habe. Die Geschichte, also ein Meisterdieb. Und letztendlich, das ist vielleicht der größte Vorwurf, den ich der Sache mache. Weißt du, auch wenn es so ein Vorbild gibt, wenn ich ziehe mal als Vergleich heran die Sherlock-Holmes-Verfilmung. Jeder kennt die Figur Sherlock Holmes. Die ist wahrscheinlich noch ein bisschen berühmter als dieser französische Meisterdieb. Aber, und jeder weiß, der sieht eine Kleinigkeit und kann daraus 1000 andere Sachen herausschließen. Und trotzdem hat ja diese Sherlock Holmes Serie der BBC ja es geschafft, dass der geradezu, also dass er mystisch wurde, wie der drauf ist und was der kann und dieses Verhältnis zu Dr. Watson. Und wenn das die Kernkompetenz so eines Meisterdiebes gewesen sein soll, was wir in der ersten Folge gesehen haben, da muss noch ein bisschen mehr drauf. Da muss noch ein bisschen eine Schippe draufgelegt werden.
Okay. Kurze Umfrage für dich, dein liebster Dr. Watson. Du kannst wählen zwischen Jude Law, Martin Freeman und Lucy Liu.
Lucy Liu, warte mal, wo macht sie das?
Du kennst die amerikanische Sherlock-Serie gar nicht?
Nein, die kenne ich gar nicht. Ohne es gesehen zu haben, würde ich sagen Lucy Liu.
Ja, okay. You win.
Good.
Okay. genau. Dann, du hast geschaut Death to 2020.
Ja.
Ein
kabarettistischer Jahresrückblick.
Ein kabarettistischer Jahresrückblick, sicher, ja. Genau, ein bisschen die Heute-Show von Netflix.
Ja, ich habe es gesehen, weil ich war angeteased von einer fiktiven Pressesprecherin im Weißen Haus oder von Trump oder keine Ahnung, die also für die Trump-Campaign arbeitet, gespielt von Lisa Kudrow, über die wir letzte Woche schon geredet haben.
Of Friends Fame.
Ich weiß nicht, hast du das zufällig gesehen? Da spielt sie so eine, sagte, der Präsident hat das und das, oder es wird behauptet, die Medien hätten gesagt, der Präsident hätte das und das gesagt, wie es auch in diesem Transkript steht. Und da sagte er, ja, aber was steht in dem Transkript? Und sagt sie, welches Transkript? Also, dass sie halt das macht, was die alle machen, dass die, naja, Fake News verbreiten und Dinge, die sie eine Sekunde vorher gesagt haben, verneinen. Und das macht sie aber wirklich besonders witzig und gut. Das hatte mich angeteast und darauf habe ich mir das angeguckt. Die Kritiken sind nicht so richtig dolle. Und ich nenne mich kritiklos, aber ich weiß gar nicht warum. Ich find's wirklich nicht schlecht. Machen sehr viele bekannte Schauspieler mit. Hugh Grant.
Samuel L. Jackson.
Aber auch hier unser junger Freund, dessen Namen ich immer vergesse, aus Stranger Things, spielt einen sehr, sehr schönen Hipster YouTuber, der versucht 2020, also verschiedene Leute versuchen aus verschiedenen Positionen 2020 zu analysieren und wie sie das Jahr erlebt haben. Es kommt auch eine Frau drin vor, die spielt so eine, ja, die ist ausgewählt worden, um ihre Meinung zu 2020 zu sagen, weil sie zu den 5 most average people, den durchschnittlichsten Leuten in England wohl gehört und sie weiß gar nicht, ob das ein Kompliment ist. Es ist die Redakteurin aus Afterlife, die mit ihm da im Büro sitzt, die so unglaublich auf Kevin Hart steht. Die macht das wahnsinnig gut. Es gibt einen Wissenschaftler, eine Gesellschaftswissenschaftlerin und jeder beleuchtet, die Queen tritt auf aus verschiedenen Perspektiven und ich finde, klar, in der Kritik schon, die Gags wären so schwach, sind nicht alle Gags gut, aber insgesamt, was so rüberkommt und diese verschiedenen, eine amerikanische Soccer-Mom, diese unterschiedlichen Blicke auf dieses Jahr 2020 Ereignisse, ich finde das schon ein sehr adäquates Stück Zeitgeist.
Also ich habe auf den Timer geschaut, ich glaube, es waren so 17 Minuten.
Hast du durchgehalten?
Durchgehalten.
Okay. Ja. Und danach fandest du fandest es absolut unlustig?
Ich fand es schon ich fand schon sehr unlustig, muss ich sagen.
Okay.
Ich fand es viel zu naheliegend, viel zu, also das Jahr 2020 ist eh in vielerlei Hinsicht so eine Farce. Vielleicht der einzige Benefit ist, dass man nochmal an diese verschiedenen Phasen erinnert wird, die verschiedenen Nuancen davon. Und wenn ich, also zum Beispiel, ich sehe Boris Johnson, die Dinge, die Boris Johnson sagt,
ja,
und ich denke, was willst du da noch für einen Witz draufsetzen? Da gibt's nichts.
Das stimmt.
Es wirkt alles extrem unlustig im Gegensatz zu dem, was der sagt. Und der meint es aber nicht lustig. Das fand ich eher, ich fand es tragisch eher.
Ja.
Mir hat es die Tragik des Jahres nochmal mehr verdeutlicht. Also lachen konnte ich nicht. Ich muss auch echt sagen, ich habe dann ausgeschaltet, ich glaube, was vielleicht sagt jetzt ein Hörer, das war gar nicht bei 17 Minuten, sondern es waren schon bei 13, aber so richtig gereicht hat es mir, als es darum ging, dass man sich nicht mehr die Hände schüttelt. Boris Johnson hat vorher gesagt, ich war da in einem Krankenhaus und ich habe jedem einzelnen Covid-Patienten die Hände geschüttelt. Das war okay, weil es absurd ist. Und dann sagt diese Frau, diese most average British person, sagt dann so, ich mache jetzt auch nur noch mit dem Ellenbogen, ich mache jetzt alles nur noch mit dem Ellenbogen, deshalb hat mich mein Freund auch verlassen, glaube ich.
Ja.
Okay, dann dachte ich so, alright. It's not my cup of tea.
Ich find's okay.
Okay.
Ja, aber das, was du da beschreibst, kann ich verstehen. Also die Figuren, man kann keinen mehr draufsetzen. Dann geht irgendwann Trump einfach nur durch den Garten. Er geht einfach nur, er sagt noch nicht mal was.
Ja.
Und du denkst, ja, was? Und der meint das ernst. Der geht wirklich so. Und der guckt auch so.
Ja. Ja, tatsächlich. Das war auch so ein Moment, wo ich dachte, was soll jetzt noch kommen? Nachdem Trump einmal durch einen Rose Garden gelaufen ist, was soll jetzt noch kommen? Was kann jetzt nur lustiger sein? Oder tragischer.
Na gut.
Okay, aber pass auf, ich will mich gar nicht so aufs kulturell hohe Ross setzen, denn ich habe gestern angefangen, ich habe mich erinnert, dass ein Freund von mir mal gesagt hat, du, dieser Blutsbrüders-Film mit Sido ist nicht so schlecht, wie alle sagen. Und dann habe ich angefangen, jetzt zu gucken auf Netflix, weil mir einfach so reingepoppt ist.
Der heißt wirklich Blutsbrüder?
Blutsbrüders. Ach, Blut. Mit Z. Kennst du das gar nicht?
Moment, von wann ist denn der?
Ach, von 1917 oder so.
Doch, ich habe den gesehen. Bernie, ich habe den gesehen.
Ja, mit B-Tight und Sido.
Und Milton Welch.
Ja, Milton Welch, genau.
Ja, der, ja.
Und Claudia Eisinger.
Ja.
Ja. Und der ist natürlich eigentlich absolut irgendwie wirklich grauenvoll.
Ja.
Also er ist wirklich.
Nee, er ist nicht so doll.
Er ist echt so klischeehaft.
Ja.
Dass es echt kaum zu ertragen ist.
Aber Sido ist ganz okay, finde ich.
Sido ist ganz okay,
ja.
Aber irgendwas hat mich magisch an diesen Film gebunden. Und ich will es gar nicht das berühmte Beispiel vom Autounfall, wo man nicht weggucken kann.
Mhm.
Also ich war kein Gaffer. Aber irgendwie hatte dieser Film, der hatte eine Dynamik und einen Rhythmus. Und es war so klar in seiner Struktur und was er sein wollte, dass ich nicht aufhören konnte, den zu gucken, obwohl ich ihn eigentlich scheiße fand.
Siehst du, Bernie, es freut mich ja, dass dir das auch manchmal so geht.
Was das manchmal ausmacht. Ne?
Ja, ja.
Ja. Genau. Ja. Das nur so als
Das nur so nebenbei.
Dafür, dass ich dich nicht verurteilen werde, wenn du mal was gut fandest, was ich schlecht fand.
Mhm.
Ich tue es natürlich trotzdem.
Ich wollte gerade sagen, da redest du gerade mehr mit dir selber.
Ja, genau. Und dann habe ich dir noch das Boot-Doku auf Arte geschickt.
Ah, ist das schön. Guck mal, Bernie, da können wir doch jetzt beide schwelgen.
Das ist richtiger alter Männer-Content, oder?
Ja, irgendwie schon dann. Die sind doch alle so alt geworden, seitdem.
Also ich habe... Du hast mir dazu zurückgeschrieben als Kommentar nur tiefer LI.
Dann hast du gesagt, das sagt man nicht mehr.
Sagt man nicht mehr.
Verstehe ich auch.
Ja, weil tatsächlich das, was ich an der Doku sehr interessant fand, weil ich das auch nicht mehr so wusste, die Reaktion der Presse auch auf den Film, dass gerade die deutsche Intellektuelle, die Hamburger Presse, wie sie dort genannt wird, geschrieben hat, Leute, das könnt ihr nicht machen. Ihr könnt nicht bringen. Ihr könnt so einen Film aus der Nazizeit nicht als Actionfilm verkaufen. Don't do it.
Na gut, das hat natürlich, ja... Wie sollte man das einordnen? Der Film war überall sehr erfolgreich, außer erstmal in Deutschland.
Ja.
Er war sogar, erzählt Grönemeyer, glaube ich, besonders erfolgreich in den Ländern, die am meisten unter dem U-Boot-Krieg gelitten haben, den Amerikanern, den Engländern.
Hm.
Ja, ich...
Na, ich meine, der erste Kino-Cut ist ja deutlich kürzer wie der später erschienene Director's Cut oder der 4,5-Stunden-Cut oder geschweige denn die Serie mit 5,5 Stunden.
Also, so schön wie Semmelrohr gesagt, wir haben das geguckt und es war nicht der Film, den wir gedreht haben. Wir haben uns angeguckt.
Ja. Gut fand ich auch den, als Semmelrogge über den Pyromeister da, den Charlie Huber oder wie er hieß.
Ja.
Und er so sagte, na, hat sich vermutlich mal gedacht, dem mache ich ein bisschen Feuer unterm Arsch.
Ja.
Und dann bin ich aber aufgestanden und habe gesagt, nee, so nicht, Kollege.
So nicht hier der Arsch wegbrennen. Ja. Ja. Ja, da kam so ein bisschen durch, so, okay, es war gut, es sieht auch im Film gut aus, aber eigentlich war es allen ein bisschen viel. Ja.
Ja. Wobei dann viele gesagt haben, ey, ich dachte, so macht man Filme, ich dachte, es geht so weiter.
Das, Bernie, das ist meine Konklusion. Das ist für, also, beziehungsweise, das ist so mein, wie du immer so schön sagst, Takeaway. Was mich als Schauspieler auch irgendwie fertig macht, wenn ich das, dass alle sagen, für viele war es ja der erste große Film, und haben gesagt, ach ja, so dreht man Filme. Aber alle sagen, so habe ich nie wieder gearbeitet.
Richtig gut fand ich übrigens die, die mehr oder weniger, die U-Boot-Besatzung, die mehr oder weniger Komparsen waren, die eigentlich gar keine richtigen Sprechrollen hatten, die aber auch sagen durften, wie es ihnen da erging. So, da war also einer aus Bayern dabei.
Ja, super. Der auch so, Typen, die so im Vergleich zu, was ich weiß, Hans Hönig, der ja, Gott, was ein Schauspieler, ne? Aber die so über, auch überhaupt so Jungs, die so, sag ich mal ganz blöd, keine Schauspielerausstrahlung haben.
Ja, und was total hilfreich für den Film war.
Total, ja. Und was mir auch wirklich gefällt und was den Film auch wirklich ausmacht, dass hier gezielt Leute von aus ganz Deutschland gesucht haben. Hm. Also richtige Ruhrpottler, richtige Berliner, richtige, was ich was, Bayern. Wobei bayerischer oder urtümlicher als den gibt es im ganzen Film nicht, der Stuntman, der vor Helgoland sich in dieses 12 Meter Modellboot gelegt hat, um die Sturmszenen zu drehen. Bernie, entschuldige mal, was ein Typ. Also da hat sich, um das zu erzählen, da hat sich einer in diese Röhre gelegt, der wurde mit einem 300 Meter Schleppseil durch die Nordsee und Helgoland, das ist Hochsee, gezogen. Sagt er, wenn die Fischer reingekommen sind, weil es ihnen draußen zu ungemütlich wurde, sind wir rausgefahren zum Drehen. Und der hat in dieser Röhre drin gelegen und sagt, im Grunde genommen war das, als hätte man in einer Konservendose gelegen, die einer die ganze Zeit geschüttelt hat. Und er hat aber nicht das Wort schütteln benutzt, sondern irgendein ein bayerisches Wort, was ich gar nicht kannte. Und irgendwann hat sich auch mal dieses 300-Meter-Seil am Boden verfangen und dann wurde sein komplettes Modell runtergezogen, also unter Wasser. Und er sagt, er hätte in dieser Dose gelegen. Und dann sagt er das auf Bayerisch, dass ich so mal sterbe, das hätte ich auch nicht gedacht.
Genau, das hätte man nicht, das hätte man doch nicht, das ist ein ganz freundlicher Mann, das hätte man nicht gedacht, dass ich so krepier.
Ja, wunderbarer Typ, ja.
Das ist auch, also über den müssen wir eine eigene Doku machen, das war ein absolutes Highlight in diesen Dings.
Unfassbar gut, ja.
Was ich auch noch draus gezogen habe, war, dass ich mir mal von Bernhard Wicki die Brücke anschauen muss.
Ja, ich hab den mal gesehen vor vielen, vielen, vielen Jahren.
Ja, weil ich weiß gar nicht mehr, wer es sagt. Es ist Jan Fedder. Einer von denen sagt, es gibt nur zwei gute deutsche Kriegsfilme, das ist Das Boot und Die Brücke. Und ich habe gestern angefangen, Die Brücke zu gucken.
Ah, okay.
Auf Criterion Channel.
Stimmt, das hast du ja jetzt.
Ja, ne, aber nicht mehr lange, ich habe es schon wieder, also ich lasse das Probeabo auslaufen.
Davon bin ich ausgegangen.
Ja, es ist mir zu viel.
Ich verstehe. Es
ist mir zu viel. Hm. Ja. Genau, okay.
Also ist auf YouTube zu finden, ist eigentlich eine Arte-Dokumentation, eine Stunde lang, die Entstehung des Boots, kann man sich wirklich mal angucken.
Absolutely worth it.
Ja, und ich sag dir was, ich habe Bock gekriegt, wirklich mal diese 4 Stunden 53 Minuten Boot zu sehen. Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal gemacht habe, ob ich wirklich alle Teile der Serie gesehen habe und ich weiß gar nicht, wo man diese 4 Stunden 53 Minuten herkriegt.
Ich habe auch gesucht, ich habe es nicht gefunden. Als Kind habe ich es gesehen im Fernsehen.
Ja.
Ich habe meine Boot-DVD mal rausgekramt, aber das ist irgendwie zweieinhalb Stunden oder so.
Ja, ja, eben. Das ist auch noch nicht. Das sagen die auch, Director's Cut ist auch nicht. Ja. Dass Jan Fedder da übrigens mitspielt, habe ich auch nicht mehr auf der Pfanne gehabt.
War der nicht später bei der Hafenpolizei oder so?
Notruf Hafenkant.
Ja, siehst du, der passt.
Nee, entschuldige mal. Nee, Großstadt, siehst du, ich kenne mich nicht aus mit deutschem Fernsehen. Boah, das ist wirklich Frevel, was ich hier begehe. Okay. Er ist jetzt auch gestorben.
Nein, pass auf, ich schaue es nach. Ja. Also er hat zuletzt, er war ein bisschen maritim auch drauf, er hat zuletzt der Hafenpastor, war er der Hafenpastor und hat eine größere, also in Verbrechen, der Verfilmung, der Chirac-Verfilmung hat er noch mitgespielt. Er war natürlich immer wieder am Traumschiff und Großstadtrevier war tatsächlich sein Ding, du hast recht.
Ja. Meine Anekdote ist immer, wenn ich sage, ich habe das Boot gesehen, dass man immer so denkt, mein Gott, Grönemeyer sieht so jung aus und Semmelrogge ist so ein kleiner Kerl und boah, Hans Hönig sah wirklich mal gut aus, also richtig Hollywood-gut sah er aus und Otto Sander sieht aus wie immer.
So, und jetzt nochmal um den Kreis zu schließen, wie spricht man eigentlich Claude-Olivier Rudolph oder Claude-Oliver Rudolph?
Ich glaube, letzteres.
Ja?
Claude-Oliver Rudolph, ja.
Seid ihr verwandt?
Ich, bestimmt. Nee, sind wir, glaube ich, nicht.
Ja.
Aber es gibt, es gibt ihn, es gibt ja noch einen bekannten deutschen Schauspieler, der Rudolph heißt. Ich vergesse immer den Vornamen.
Also du weißt gar nicht,
wen. Nee, wie heißt er denn? Lars Rudolph.
Lars Rudolf Eidiger.
Also ich muss da noch, ja genau, ich muss da noch das Triumvirat voll machen.
Okay. Gut. Hast du noch was?
Nee.
Gut, dann würde ich sagen, hole ich jetzt Ann-Kathrin Hipp in die Sendung und entlasse dich.
Ja, wirklich? Ich dachte, wir reden auch noch mal ganz kurz über Zeitung.
Ach so, natürlich, Entschuldigung.
Du, Zeitung, ich habe ein ganz sentimentales Verhältnis zur Zeitung.
Natürlich, Entschuldigung, ich wollte dich da gar nicht, ich dachte, du musst eh los zur Konferenz und so.
Achso, einen Moment habe ich noch, pass auf, dann erzähle ich dir noch die Anekdote.
Entschuldigung.
Das habe ich dir auch schon mal erzählt, dass mein Großvater schon für Ullstein er hat mal eine gewisse Zeit in Berlin verbracht, in den 20er Jahren und hat für Ullstein gearbeitet und ich weiß nicht, was er da gemacht hat, ich kann ihn auch nicht mehr fragen, aber damals wurden vom Flughafen Tempelhof aus die frisch gedruckten Berliner Zeitungen morgens in ein Flugzeug gepackt, das an die Ostseeküste geflogen ist. Und mein Vater war sich nicht sicher, ob das Flugzeug da gelandet ist oder ob es, was natürlich noch viel glamouröser wäre, das tatsächlich stimmt, dass diese Zeitungspakete dann an den verschiedenen Ostseebädern am Strand abgeworfen wurden, damit dann die Berliner oberen 10.000, die ihre Sommerfrische an der Ostsee verbrachten, morgens um 9:30 zum Frühstück auf der Terrasse ihre frisch gedruckte BZ, Morgenpost und Tagesspiegel und sonstige Berliner Zeitung bekommen haben. Hm. Und wir reden von den 20er Jahren.
Ja.
Genau. Und das ist eine Zeitung, und dann mein Großvater dann, als er aus dem Zweiten Weltkrieg kam, hat dann Bahnhofsbuchhandlungen aufgemacht im Raum Frankfurt am Main.
Das war erzählt.
Und das war dann der Job eines, das mussten dann alle Geschwister, also mein Vater musste das machen und Geschwister auch, aber mein Vater hauptsächlich. Mein Vater hat jeden Morgen von 4:30 bis 7:00 in Friedberg am Bahnhof gestanden und hat Zeitung verkauft an die ganzen Pendler, die aus den verschiedenen Dörfern da in kleinen Zügen angetuckert kamen und dann umstiegen in den Zug nach Frankfurt am Main, Zeitung verkauft. Und das musste schnell gehen. Und deshalb, so, mein Vater ist schon deutlich über 80 und körperlich nicht mehr der Fitteste. Was mein Vater wahnsinnig gut immer noch drauf hat, und das sage ich auch so im direkten Vergleich zu meinem Onkelchen, weil für den war Bezahlen im Restaurant oder sonst wo schon immer irgendwie ein Riesending, was ihm wahnsinnig peinlich war, und hat immer wahnsinnig lange im Portemonnaie rumgekramt und Münzen nicht gefunden. Mein Vater ist unfassbar schnell mit Münzgeld immer noch, mit rausgeben. Also keine Spur der Unsicherheit, also wenn er irgendwas bezahlen muss, das geht zack, zack, zack und sagt, das hat er aus der Zeit. Weil Pendler, die da zum Zug hetzen, aber eine Zeitung haben wollen, die haben auch keine Zeit. Zeitung, ja, und mein Vater auch ein unfassbarer Zeitungsleser. Entweder war mein Vater nicht zu Hause und wenn er zu Hause war und Freizeit war für meinen Vater Zeitung lesen. Mein Vater saß immer auf der Zeitung, saß auch auf Zeitung, aber mein Vater saß immer auf dem Sofa und hat Zeitung gelesen und unser helles Sofa im Wohnzimmer war immer voll, so leicht schwarz an der Stelle, wo er gesessen hat, beziehungsweise am Platz daneben von der Druckerschwärze.
Hm. Ich frage mich ja, weil jetzt, mir geht's wirklich so, und das hört man ja auch von anderen Leuten, dass tatsächlich die schiere Masse an Negativnachrichten oder an schlechten Nachrichten oder einfach, naja, das Weltgeschehen, anders gesagt, in Zeitungen, dass es Leuten aufs Gemüt schlägt. Jetzt auch gerade so zur Corona-Zeit auch, geht mir voll so. Ich glaube, ich hatte schon mal Zeiten, wo ich das irgendwie, weil ich das so ein bisschen evangelisch gelassener sehen konnte irgendwie. Und mit so einem, ja, es hat jetzt nur eine kurze Phase im Leben eines Menschen, was soll's?
Ist that a thing, evangelisch gelassen?
Nee, ich habe es gerade erfunden, wahrscheinlich.
Das ist auch lustig, das für
ja,
mich als
Ärger. Weil die Protestanten ja keinen, die werden ja, die kriegen ja die Sünden nicht verziehen, also die können sich quasi nicht auf so einen Instant-Absolution irgendwie verlassen, sondern die müssen einfach eine gewisse Gelassenheit und Geduld an den, also müssen eher ertragen. Ne?
Also Gelassenheit versus Beichte.
Also meine Ex-Frau, die Protestantin ist versus mich, Ex-Katholik, hat immer gesagt, wir ertragen halt einfach mehr.
Okay.
Ja, weiß nicht, ob das stimmt. Aber ich nenne es jetzt einfach mal so, ganz fresh. Und ich frage mich, ob es das früher auch schon einen Einfluss auf die Stimmung hatte, wenn Leute Zeitung gelesen haben und hier Krieg und da wird jemand umgebracht und da ist eine Entführung und da ist ein Terroranschlag. Weil das war ja nicht weniger damals. Zeitungen waren ja nicht Good Times damals.
Ja.
Und jetzt zu Corona ist natürlich, wenn man aufschlägt, sofort die Todesfälle, Inzidenzzahlen, sonst irgendwie. Also mich deprimiert es und
aber es ist doch nicht, aber ich verstehe es nicht so ganz. Es ist doch nicht nur so, dass es in Zeitungen steht. Es steht doch überall. Also egal welches Medium du benutzt, ob du jetzt im Internet guckst oder auf.
Ja, für mich ist aber jetzt Spiegel Online auch die Zeitung. Ist alles eins.
Aber das ist doch ein Riesenunter. Ach so, okay.
Nee,
ich dachte, wir reden explizit über Print. Medien, Zeitung.
Achso, nee, die Zeitung allgemein.
Ah, gut.
Das Medium Zeitung.
Siehst du, da sind wir wieder bei den Papers, ja.
Ja, genau. Ja, und ich frage mich tatsächlich, weil mein Opa ja auch stundenlang Zeitung gelesen oder mein Vater nicht so, der hat eher so Stern gelesen, ob die das auch runtergezogen hat und sie gedacht haben, oh, in was für einer Welt leben wir? Oder ob sie eigentlich davon ausgegangen sind, und vielleicht ist das das Problem, dass die Welt an sich ein bisschen ein Scheißhaufen ist. Das kommt ja auch gerade irgendwie aus dem, also gerade eben.
Okay, aber also die Welt, wirklich die Welt, nicht die Welt? Ja.
Ja. Die auch. Kalter Krieg, Zweiter Weltkrieg. Es ist eh alles so ein bisschen on the brink, muss man sagen, on the cusp. Die Welt an sich ist eine edgy Angelegenheit, soll man nicht zu viel erwarten. Also tangiert einen es nicht so, wenn man so viel über Krieg und Tod und sonst was liest in der Zeitung. Ob vielleicht unsere Anspruchshaltung eine andere ist, nämlich dass die Welt jetzt endlich mal langsam bitte mal in Ordnung kommen müsste und jeder Rückschlag in der Richtung, die Präsidentschaft von Trump, der Brexit, Corona, die Kriege, Syrien, ob uns das nicht vielleicht auch deshalb so deprimiert, weil wir eine zu große Erwartungshaltung haben. Und die Frage ist nur, die ich so ins Nichts stelle, weil du kannst es ja auch nicht beantworten, ob es dein Vater deprimiert hat, wenn er stundenlang Zeitung gelesen hat und sich gedacht hat, wo leben wir denn eigentlich?
Das weiß ich nicht. Es ist sowieso, das ist wirklich so ein bisschen ein Mysterium, wo ich habe meinen Vater selten, sag ich mal so, es wurde wenig über das geredet, was er in der Zeitung alles gelesen hat. Sag ich mal. Ich kann dir gar nicht sagen, inwiefern, ich kann eigentlich so viel, wie er Zeitung gelesen hat, möchte ich eigentlich denken, dass er durchdrungen ist von allem, was er da gelesen hat. Es waren meistens recht konservative Sachen. Mein Vater ist auch sehr konservativ. So, es war ein großer Moment zu Hause, als wir gesagt haben, mein Gott, wir könnten noch mal diese Siegener Zeitung, endlich dieses Mistblatt mal abbestellen und endlich die FAZ bestellen. Also mein Vater hat immer nur die FAZ gelesen. Ab und zu mal hat er sich die Süddeutsche gekauft. Aber es wurde wenig, also es ist jetzt nicht so, dass er die Zeitung je weggelegt hätte und gesagt hat, mein Gott. So, mein Vater hat eh wenig über Tagespolitisches so geredet. Ich weiß es nicht.
Ja, bei uns zu Hause auch nicht, aber mein Opa, der hat das irgendwie mehr reflektiert. Mein Opa hat immer gesagt, der Khomeini, das ist ein ganz gefährlicher, das ist ein ganz ein brandgefährlicher Mann.
Naja.
Das ist mir noch in Erinnerung geblieben.
Welche Zeitung hat dein Opa gelesen?
Weiß nicht, ich vermute mal Bild-Zeitung.
Ah.
Die kann ich zumindest erinnern, dass sie rumlag bei Oma und Opa.
Okay.
Er hat eigentlich mehr Nachrichten geguckt. Und was er gerne geschaut hat, war der Presseclub mit Werner Höfer.
Da kenne ich einige, die gerne Presseclub gucken. Ja. Das hat mein Schwiegervater auch geguckt. Jetzt da habe ich immer in Burghausen, habe ich immer den Burghausener Anzeiger gelesen. Ich mag dann, wenn ich im Urlaub irgendwo bin, so Lokalzeitung, mag ich dann auch gerne. Mittlerweile finde ich, wenn ich so ein bisschen, auch gerade so im Corona, so wenn ich so ein bisschen zweifelhafte, wie ich finde, Takes und Corona lese, wird man meistens auf Lokalblätter im Internet verlinkt. Und sobald es interessant wird, ist immer natürlich auch dann eine Paywall. Was natürlich auch richtig ist und sinnvoll ist. Journalismus muss ja auch Geld kosten. Aber ich weiß nicht, ob man das, ich möchte alles zurücknehmen, was ich da eben gesagt habe.
Ich finde ja, dass es, also zumindest dieses Essayistische oder dieser Meinungsjournalismus oder dieser Hot-Take-Journalismus, ich finde zumindest, dass in den Lokalzeitungen, also in der ich lese, wenn ich bei meinen Eltern bin, die allgemeine Labert-Zeitung, dass es da nicht so ausgeprägt ist, wie jetzt zum Beispiel, wenn ich die Süddeutsche, die auch bei uns dann rumliegt. Also manchmal beruhigt mich das ein bisschen mehr. Ich finde es nicht so agitierend.
Okay. Rumliegen ist übrigens eine Haupteigenschaft von Zeitungen.
Ja. Sag mal, ist dir eine Zeitung nicht zu groß?
Das war ein Grund, warum ich lange die Berliner, flächendeckend? Ja, das ist lange Zeit, weshalb ich die Berliner Zeitung hier gelesen habe in Berlin, weil die so ein bisschen kleineres Format hat. Das gehört zu den Dingen, die mein Vater mir sehr gut beigebracht hat, wie man eine Zeitung richtig gut hält. Das, wenn ich im Sofa sitze und habe eine Zeitung in der Hand, ist alles gut.
Na gut, Sofa, aber ist schon mal gut, weil bei Tisch kann sie schon.
Nee, Tisch nimmt sie zu viel Platz ein.
Ich sag mal, wenn ich jetzt hier an dem Tisch eine Zeitung lese, dann hat noch eine Person dran Platz.
Ich hasse auch wirklich früher in Cafés schlecht so gebundene Zeitungen, wo man sozusagen in die Mitte zum Falz hin nichts mehr lesen kann, weil da schon einer die Holzleiste so zu weit in die Mitte geschoben hat. Ja, da habe ich schon Frühstücke abbestellt. Nein, das ist Quatsch, das habe ich gerade erfunden.
Verständlich.
Ja.
Ja, okay. Naja, dann.
Aber ich habe schon die Schrauben gelöst, das habe ich schon gemacht.
Ja. Okay, also alles, was ich loswerden will zum Thema Zeitung, würde ich dann direkt an Katrin adressieren.
Mach das.
Und ich richte dir schöne Grüße aus, oder?
Unbedingt.
Okay, bis gleich. Tschüss. Also, Thema der Woche, Zeitung, Schrägstrich, Journalismus, digitalisierter Journalismus, wie auch immer. Und unser Gast der Woche, Ann-Kathrin Hipp. Erste Frage immer vorab, weil es kam in der Sendung heute ein paar Mal vor. Habe ich das richtig ausgesprochen?
Ja, das war perfekt richtig ausgesprochen. Nichts zu bemängeln.
Ja, okay. Weil wir haben uns heute vorgenommen, wir gucken jetzt zu Sachen, die wir immer falsch aussprechen, so Videotutorials an. Wir haben dich eingeladen, weil wir über das Thema Zeitung und Journalismus sprechen wollten und ich habe jemanden gesucht, der zum einen so ein bisschen eine Hybridfunktion hat, also du hast ja dein Volontariat beim Tagesspiegel gemacht, das heißt, du hast vermutlich wirklich auch viel geschrieben, oder? Aber du kennst und beherrschst das Medium Podcast, du machst eine Runde Berlin, das ist ein ganz wunderbarer Tagesspiegel oder Tagesspiegel Checkpoint Podcast, wo du dich mit, ich sag mal mehr oder minder prominenten, einflussreichen Leuten aus dem Raum Berlin, wo du Ringbahn fährst mit denen. Stimmt es so?
Ja, genau. Also das ist einmal im Monat. Wir haben uns überlegt, dass wir quasi einen Podcast machen wollen, den wir irgendwie in die Öffentlichkeit rausholen. Und genau, da haben wir immer einen Berlinerin oder einen Berliner zu Gast und drehen eine Runde Ringbahn, 60 Minuten.
Genau. Also du kennst quasi viele Plattformen von Journalismus. Und deshalb und außerdem bist du mir aufgefallen, weil du natürlich auch jemand bist mit einer Social-Media-Präsenz, hat irgendwie auch viele Follower. Auf der anderen Seite bist du aber jemand, du bist nicht so ein Hot-Take-Mensch, der irgendwie eine harte These oder eine provokante These nach dem anderen ins Netz haut oder auf seine Social-Media-Accounts, sondern du bist mir eher so ein bisschen als, ja, soll keine Kritik an deinen Kollegen sein, aber du bist mir eher als warmherzig aufgefallen. Und das ist ja immer was uns im Brennerpass gut gefällt irgendwie. Die Frage ist, ob das als Journalist wirklich so angebracht ist heutzutage.
Na, ich glaube, dass es total wichtig ist, empathisch zu sein im Journalismus, weil ich das Gefühl habe, dass man doch dadurch, dass man immer mit den unterschiedlichsten Dingen und Situationen konfrontiert wird, schnell in so eine Art Sarkasmus irgendwie abdriftet und vielleicht ein bisschen kaltherzig auch wird. Und ich glaube, dass diese Empathie aber für diesen Beruf total relevant und wichtig ist. Ich glaube, deshalb muss man da aufpassen, dass das einem nicht abhanden kommt.
Und ist es nicht schwierig, sich des Sarkasmuses zu entledigen, wenn man, naja, man wird ja dann schon überwiegend zugeballert, um es mal umgangssprachlich zu sagen, mit schlechten Nachrichten.
Und, ja, total. Ja, du wolltest noch was sagen, oder?
Nee.
Okay. man merkt es ja immer wieder, dass man natürlich manchmal diese Schiene einfach, dass die aufploppt. Also gerade bei uns beim Tagesspiegel Checkpoint, den Newsletter, den ich mitschreibe, da haben wir halt über Jahre hinweg zum Beispiel den BER groß drin gehabt und haben da auch irgendwann einen BER-Count-Up drin gehabt, der halt die Tage gezählt hat der Nichteröffnung. Also das heißt, es war so ein Gimmick, da hat man irgendwann gemerkt, okay, irgendwie diese BER-Geschichte, die ist so bekloppt, da kann man sich jetzt nicht irgendwie nur ärgern, sondern da muss man vielleicht auch irgendwie humorvoll, vielleicht auch eine Spur sarkastisch mit umgehen. Ich glaube, in manchen Situationen ist es auch völlig in Ordnung. Das ist ja auch menschlich irgendwie da mit einer Spur Humor vielleicht auch mit den schlechten Dingen umzugehen. Ich glaube aber, dass es wichtig ist, dass es keine Grundhaltung ist. Also ich glaube, dass man den Menschen und Dingen, die passieren, immer noch ja, offen und empathisch begegnen sollte, um diesen Job gut zu machen.
Aber wenn du jetzt zum Beispiel selbst, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Tagesspiegelseite aufmache oder Spiegel Online oder was auch immer und ich sehe dann halt die neuesten Corona-Zahlen, dann bin ich halt schon, also mich zermürbt es halt schon so ein bisschen. Nimmt man das dann gar nicht mehr zur Kenntnis, sagt man so, das kratzt mich gar nicht mehr, mache ich ja jeden Tag 100 Mal. Weil es gibt ja schon die Tendenz, dass Leute auch jetzt weniger in Online-Medien gucken, weil sie denken, boah, das macht nichts Gutes mit mir.
Also ich muss sagen, bei mir ist es tatsächlich so, dass es wahrscheinlich zu einem gewissen Punkt fast auch schon ungesund ist, weil man natürlich in dieser Medienbubble total den ganzen Tag irgendwie mit diesen Nachrichten zugeballert wird. Also sei es irgendwie auf der eigenen Nachrichtenseite, weil man sich damit beschäftigen muss, sei es aber auch über die sozialen Netzwerke oder sonst was. Und ich merke, bei mir ist immer noch überwiegt dieser Wunsch, diese Nachrichten irgendwie aufzunehmen. Also ich ignoriere das gerade nicht. Merke aber auch, und das ist ja auch das, was die Expertinnen immer einem so ein bisschen raten, dass es ganz gut ist, sich mal irgendwie nachrichtenfreie Zeiten zu gönnen. Also mal zu sagen, okay, jetzt beschäftige ich mich mal explizit ein paar Stunden mit was komplett anderem, einfach um auch so ein bisschen zu resetten. Aber klar, also auch gerade, wenn wir dann irgendwie nochmal von Journalistenseite, Journalistinnenseite diese ganzen Hintergründe auch nochmal mitbekommen, also Sachen, die dann noch gar nicht irgendwie verkündet wurden, sondern was dann immer nur in Kreisen besprochen wird. Mhm. Klar, das macht einen im Moment total kirre und diese Corona-Situation, die ist, glaube ich, für keinen gerade irgendwie einfach und es macht es nicht leichter, wenn man sich sozusagen im täglichen Alltag damit ständig auch beschäftigen muss.
Du bist ja im Homeoffice vermutlich, ne?
Ich bin im Homeoffice, ja. Wir hatten tatsächlich beim Tagesspiegel relativ am Anfang der Pandemie schon einen schlimmen Fall, wo ein Kollege sehr schlimm an Corona erkrankt ist. Und da haben auch die Verantwortlichen alle total schnell reagiert. Also wir sind eigentlich seit Ende März letzten Jahres sind wir zum großen Großteil ins Homeoffice verbannt worden sozusagen, was ja auch richtig ist.
Ja, ja, völlig. Aber ist es nicht schwieriger, im Homeoffice abzuschalten als nach der Redaktion, wenn man vielleicht nach Hause geht und sagt, das ist hier der natürliche Cut zu meinem Job?
Ist es. Vor allem, weil man dann quasi schon beim Frühstück irgendwie anfängt. Da liest man sich dann schon mal die ersten Nachrichten bei Slack durch und das zieht sich dann durchaus auch mit in den Abend mit rein. Also klar, es ist kein natürlicher Zwischenweg mehr sozusagen, den man hat, ist auf jeden Fall ein Problem. Ist aber, glaube ich, nicht ein Problem, was nur der Journalismus hat, sondern wahrscheinlich alle, die jetzt gerade irgendwie zu Hause sitzen und gucken, dass sie zwischen Alltag und Beruf da noch ganz gut klarkommen.
Ja, auf jeden Fall. Der Chirurg vielleicht nicht, weil der kann zu Hause Gott sei Dank ja niemanden aufschneiden oder so, oder die Chirurgin. Aber das stimmt schon, ja. Ich habe bei Reporter ohne Grenzen gelesen, dass es irgendwie, ja, so eine Zusammenfassung, dass es allgemein schwierig ist, dass es schwierige Jahre für den Journalismus sind. Dazu muss man eigentlich nicht Reporter ohne Grenzen lesen. Aber die schreiben halt, dass Regime natürlich immer dreister auftreten gegenüber Journalisten. Also ist jetzt bei uns vielleicht nicht ganz der Fall, hoffe ich. Der Kampf gegen Fake News ist schwierig. Mhm. Die Gewaltbereitschaft gegen Medienschaffende wächst. Der Satz blieb mir am längsten hängen irgendwie. Es ist auch eine Erfahrung, die du gemacht hast, vielleicht gar nicht Gewaltbereitschaft im Sinne von physischer Gewalt, sondern von verbaler Gewalt?
Also ich wahrscheinlich noch mal weniger als andere Kolleginnen und Kollegen, weil ich ja vor allem gerade auch viel im Homeoffice viel drinne bin. Man merkt das, also ein Beispiel ist auch, also die Leute sind, glaube ich, mitunter hemmungsloser, also wo ich zum Beispiel immer ganz viel Hate entgegengebracht bekomme, ist, wenn ich Gender in Artikeln. Also das scheint bei irgendwelchen Männern irgendwie noch eine sehr, sehr große Wut auszulösen. Ja, und das sind dann auch, da sind halt Nachrichten mit drin, die sind dann auch nicht, also da wird nicht irgendwie logisch irgendwie versucht zu argumentieren oder miteinander zu diskutieren, sondern da wird eigentlich dann nur so ein bisschen der Müll abgeladen. Bei uns im Newsletter zum Beispiel, da schreibe ich grundsätzlich mit dem Bin-I. Das heißt, ich schreibe zum Beispiel PolizistInnen oder FriseurInnen oder wie auch immer. Und das scheint doch die ein oder anderen Leute irgendwie sehr zu stören. Das reicht schon, ja. Da kommen schon die ersten Sachen. Und ich glaube, wo es aber sozusagen gerade, wenn wir jetzt uns hier in Deutschland umblicken, richtig extrem wird, und das sind ja die Sachen, die wir auch immer wieder dann gerade mitbekommen, ist, sobald man auf diese Corona-Leugner-Demos geht. Also da sind Kolleginnen und Kollegen schon richtig angefeindet worden. Da wurden ja auch von den Öffentlich-Rechtlichen wurden mitunter irgendwelche Kameras weggeschlagen. Da wird man irgendwie angepöbelt. Also ich glaube, das ist schon nochmal eine ganz andere Nummer als eine pöbelnde Lesermail.
Oder jetzt zum Beispiel, ich habe auch gelesen über deinen Kollegen Sebastian Leber, der auch sich gegen rechts viel engagiert, wenn man das so nennen kann, überhaupt im Journalismus, weil eigentlich publiziert er auch nur das, was er herausfindet. Der ist nochmal anderes Kaliber, oder, an Anfeindungen?
Total, ja. Also der ist jemand, der sich bei uns im Haus, wie du es gerade auch schon gesagt hast, ich würde nicht sagen, sich gegen rechts engagiert, aber sich viel mit diesem Thema beschäftigt, viel auch gerade so. Genau, so Verschwörungstheorien, da ist er auch groß mit drin und versucht das so ein bisschen zu entlarven, wie die Leute da ticken, ist da ganz viel in dieser Szene unterwegs. Und klar, also der ist, glaube ich, auch da einfach ein bekannter Name. Und so jemand, der wird dann natürlich richtig, also was heißt natürlich, ist es natürlich überhaupt gar nicht richtig, aber der wird extrem angefeindet. Klar, also sowohl, wenn er draußen unterwegs ist, als auch so im Zuhause-Raum, wo dann irgendwelche Nachrichten bei ihm einflattern.
Also auch auf der Straße, wenn er jetzt beispielsweise nur einkaufen ginge oder spazieren?
Also, nee, also ich glaube, da müsste man ihn wahrscheinlich nochmal selbst fragen. Ja. Aber da ist mir jetzt zumindest kein Fall bekannt, dass er irgendwie erkannt wird. Aber gerade eben, wie ich es schon gesagt habe, wenn man eben auf diesen Demos unterwegs ist, wenn man sozusagen diese Leute halt direkt konfrontiert, und sich als Journalist zu erkennen gibt, dann sind das wahrscheinlich die Szenen, die dann irgendwie problematisch sind. Aber ich wüsste jetzt nicht, dass irgendwelche Tagesspiegel-Kollegen auf dem Weg zum Einkaufen schon mal angefeindet sind. Also soweit sind wir zum Glück da noch nicht.
Jetzt eine Frage, auf die darfst du natürlich total biased antworten. Mhm. Überhaupt kein Problem. Es fällt ja jetzt, ich finde, es hat sich durch Corona nochmal verschärft, dass man auch einfach immer mehr in Subscriptions reingetrieben wird, das klingt so antagonistisch, so will ich es eigentlich gar nicht formulieren, aber dass man immer mehr geleitet wird beim Tagesspiegel fällt mir das auch schon länger auf. Im Prinzip jeder Artikel, der mich interessiert, ich sag's mal übertrieben, ist eigentlich einer, der sich hinter einer Paywall versteckt. Gibt's Alternativen aus deiner Sicht oder ist das jetzt einfach so, müssen wir uns damit abfinden, dass es jetzt einfach nicht, dass es nicht mehr anders geht?
Ich glaube, wir müssen uns damit abfinden. Also es ist ja eigentlich, es ist total, wenn man logisch drüber nachdenkt, totaler Quatsch, dass Journalismus so lange gratis war. Also das ist ein Job, der da gemacht wird, der extrem wichtig ist in der Demokratie. Der wird mit viel Leidenschaft betrieben, da steckt eine Menge Arbeit drin. Und da finde ich es eigentlich auch nur richtig und wichtig, dass da gerade die größeren Geschichten auch hinter einer Paywall landen. Es ist nochmal eine andere Frage, inwiefern quasi die, ich sag's mal, ganz normalen Nachrichten irgendwie für alle verfügbar sein müssen. Aber das sind sie ja auch, allein schon durch die Öffentlich-Rechtlichen. Aber auch auf tagesspiegel.de wird man die wichtigsten Nachrichten immer gratis oder zumindest aktuell, ich wüsste auch nicht, dass es da andere Pläne gibt, immer gratis erhalten. Ich glaube aber, dass sozusagen alles, was irgendwie tiefer geht, sei es jetzt irgendwie Analysen, sei es Hintergründiges, sei es die Tipps mit den besten Spaziergängen in Berlin, was auch immer. Ich glaube, dass es absolut richtig ist, dass wir da mittlerweile Geld bezahlen. Und ich glaube, dass das auch was ist, was sich auf kurz oder lang weiter so entwickeln wird. Ich glaube, eine Traumvorstellung, aber da weiß ich jetzt auch nicht so richtig, wie sowas genau umgesetzt werden könnte. Aber natürlich ist eine Traumvorstellung, dass es irgendwann sowas gibt wie ein Spotify oder ein Netflix für Zeitungen. Also, dass quasi jeder sich irgendwie das schnappen kann, was ihn interessiert und man da so eine Mischung irgendwie draus hat. Aber gut, das wird wahrscheinlich an ganz vielen Dingen scheitern. Aber grundsätzlich, glaube ich, muss man sich darauf einstellen, um seine Frage zu beantworten.
Ja, aber da hast du auch die nächste schon beantwortet, weil ich hätte nämlich gefragt, ob das nicht zu so einer journalistischen Monoökonomie bei Usern führt, dass sie sich halt dann, naja gut, ich will jetzt nicht Spiegel, Süddeutsche Tagesspiegel bezahlen, sondern ich entscheide mich halt jetzt für ein Medium. Genau, was natürlich dann zu einer, ja, wir wissen ja, dass Spiegel.de das einflussreichste unter diesen Medien ist oder das Userstärkste, ob das dann nicht kontraproduktiv für andere Medien ist. Aber wie gesagt, mit so einer, was da die Kontermaßnahme wäre. Und ja, so eine allgemeine, das Spotify für Zeitungen, das war eigentlich schon die perfekte Antwort darauf. Also du möchtest noch was hinzufügen?
Nö, also genau, und ich glaube auch, also grundsätzlich ist es ja auch erstmal nicht verkehrt. Ich meine, das war ja auch was es früher bei der klassischen Zeitung sozusagen noch gab, dass jeder erstmal der Stammleser, die Stammleserin von einem bestimmten Medium war. Ich glaube, wir haben jetzt in Deutschland, zumindest bei den großen Medien, irgendwie jetzt nicht so das Problem, dass die einen mega links, die anderen rechts sind und man da nicht irgendwie normal neutral informiert wird. Das heißt, das finde ich auch erstmal gar nicht so problematisch, wenn da jeder irgendwie sein Stamm- oder Standardding raussucht. Und ich glaube, der Austausch bleibt ja sowieso noch über diese ganze Vernetztheit, die wir aktuell haben, mehr oder minder eigentlich erhalten.
Wie wichtig ist es für einen Journalisten, für eine Journalistin, jetzt oder heute eine Social-Media-Präsenz zu haben und über die auch ein Profil oder eine Haltung zu entwickeln?
Ich glaube, also es gibt immer noch Leute, die das nicht haben. Und das, ich glaube, man kann auch Journalist, Journalistin sein, ohne auf Twitter und Instagram sich ständig selbst zu promoten. Aber ich glaube, was eben ein großer Vorteil auch ist von diesen Social-Media-Plattformen, ist, dass man einerseits sich super gut vernetzen kann und auf der anderen Seite ist es auch was, was die Leute, die den Journalismus betreiben, natürlich zu einem Stück weit nahbarer macht. Also ich merke das auch, dass ich bei Twitter oder Instagram immer wieder Nachrichten von irgendwelchen Leserinnen und Lesern bekomme. Die würden mir jetzt wahrscheinlich nicht eine Mail auf tagesspiegel.de schreiben. Deshalb glaube ich, dass diese sozialen Netzwerke einerseits für diese Bindung total gut sind und auf der anderen Seite, klar, über Reichweite kann man natürlich auch die Artikel verbreiten, die man schreibt oder die man interessant findet. Haltung ist ja nochmal eine andere Geschichte. Also ich glaube, wir müssen als Journalisten, Journalistinnen immer aufpassen, dass wir nicht Aktivisten werden. Und ich glaube, dass das auch was ist, was man bei seinen Social-Media-Profilen auf jeden Fall beachten sollte. Klar, wir schreiben auch Kommentare, genauso können wir auch zu irgendwelchen Gegebenheiten irgendwelche Meinungen äußern. Ich glaube, es muss eben nur ganz klar bleiben, dass wir weiterhin diejenigen sind, die eigentlich die Dinge beobachten und erklären und nicht in erster Linie diejenigen, die für irgendeine Sache stehen und Werbung machen sozusagen.
Aber legt einem der Chefredakteur, die Chefredakteurin oder der Verlag selbst irgendwie nahe zu sagen, Mensch, an Katrin, mach doch mal ein Insta-Profil oder so, das würde dir vielleicht helfen oder deinem oder jetzt in deinem Fall den Podcast?
Das ist tatsächlich eine Sache, die komplett freigestellt ist. Also auch den Podcast, das war meine eigene Initiative. Also wir hatten schon lange beim Tagesspiegel überlegt, beim Tagesspiegel Checkpoint eher gesagt, was könnten wir noch so machen? Und da war Podcast eine Sache, die irgendwie relativ lange auf unserer Liste war. Und dann haben wir es endlich irgendwann mal geschafft, das auch umzusetzen. Das ist ja dann auch immer so eine Zeitfrage. Und genauso war es auch, oder ist es bei mir bei Twitter und Instagram. Also ich mache das, weil mir das Spaß macht, weil ich es auch super spannend finde, mich da mit Leuten irgendwie auszutauschen. Und ich merke auch, es ist mittlerweile auch ein super Recherchetool. Also gerade für unseren Newsletter, ich finde da eigentlich immer irgendwelche Berlin-Geschichten, die über diese sozialen Netzwerke laufen, an die man sonst vielleicht nicht rankommen würde. Insofern ist es total praktisch und ich glaube auch total sinnvoll. Es ist aber jetzt nicht so, dass Lorenz Marold jeden Tag eine Runde dreht und sagt, hey, guck doch noch mal nach euren Social-Media-Kanälen, die könntet ihr doch alle ein bisschen besser promoten.
Ja. Lorenz Marold ist euer Chefredakteur für die...
Das ist einer unserer beiden Chefredakteure mit Matthias Müller von Blumenkrumm zusammen.
Genau. Du hast gerade schon ein bisschen angedeutet, dass es auch viele, also es Artikel gibt, die Kommentare sind. Und wenn ich gerade so ein bisschen gehässig drauf bin, dann echauffiere ich mich manchmal über so den Essayismus in der Zeitung. Ich fühle mich manchmal so ein bisschen zugetextet von Meinungen und kann sie gar nicht mehr so richtig von neutralen Artikeln unterscheiden. Und das ist jetzt gar nichts mehr, was ich auf den Tagesspiegel beziehe. Ich habe da gerade eher so ein bisschen oft so die Süddeutsche im Blick. Ist es auch was du beobachtest, dass man bei euch oder allgemein, dass man halt mit spezifischen Meinungen oder mit Kommentaren oder sogenannten Hot Takes, dass man das machen muss oder dass das mehr wird, um halt irgendwie Leser zu binden?
Ich weiß nicht, ob es unbedingt mehr wird. Also ich glaube, dass grundsätzlich, was du sagst, diese Vermischung, die ist natürlich auch zu einem gewissen Punkt auch schwierig, wenn die Leute nicht mehr unterscheiden können, was ist jetzt eigentlich ein Artikel und was ist ein Kommentar. Deshalb ist, glaube ich, so ein grundsätzliches, wir teilen das untereinander auf, irgendwie schon immer noch sinnvoll. Was glaube ich aber vielleicht sind es weniger Kommentare als Analysen, die dann mitunter auch kommentarisch wirken können. Also ich glaube, dass es in der Welt, in der wir leben, die irgendwie immer schneller wird und in der man ja auch ständig mit Nachrichten von allen Seiten zugeballert wird, zunehmend wichtig ist, dass Sachen irgendwie analysiert werden. Also dass man nicht nur die Nachricht hat, sondern dass man da auch eine Einordnung mit drinne hat und dass das zunimmt. Ich weiß jetzt aber nicht genau, ob das sozusagen den Kern trifft von dem, was du meinst, aber ich glaube, dass das auf jeden Fall was ist, was zunimmt, weil es auch eben immer wichtiger wird, sozusagen den Leuten irgendeine Orientierung zu geben, an die sie sich halten können. Also nicht zu sagen nur, dass jetzt das und das passiert, sondern dass es in diesem Kontext passiert und das ist so und so einzuordnen, was ich aber weniger unter Kommentar als unter Analyse vielleicht fassen würde.
Ich nenne mal ein ganz banales Beispiel, also weil es jetzt mal nichts mit Corona oder sonst irgendwas zu tun hat oder Politik, sondern ich lese, da ist ein Artikel und warum es super für Paare ist, wenn sie getrennte Wohnungen haben. Dann lese ich den Artikel oder ich lese ihn auch nicht, vielleicht lese ich auch nur die Überschrift oder den ersten Subtext bis zur Paywall geht und denke so, ja Mensch, stimmt, ich sehe das genauso. Ich und meine Freundin, wir haben ja auch getrennte Wohnungen. Na, ich finde auch, das ist die richtige Idee. Dann lese ich vielleicht einen Tag später, vielleicht nicht auf demselben Portal, aber vielleicht auch doch, warum es wirklich heilsam ist, in Corona-Zeiten zusammen zu wohnen. Und dann denke ich mir, ach shit, hey, wir wohnen ja getrennt, fuck, ich weiß nicht. Und ich bin dann total unsicher, weil ich ja auch nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen habe und alles über meine Situation weiß. Und natürlich höre ich auf das, was Psychologen und Experten und Journalisten sagen und so. Also ich bin eigentlich jemand, der, glaube ich, schon Haltung hat zu den Dingen, aber ich bin wirklich leicht durch Medien zu verunsichern. Ich gebe es wirklich zu, obwohl ich irgendwie 46 bin und irgendwie schon einiges erlebt habe, aber trotzdem bin ich immer wieder am Zweifeln. Oh Gott, was mache ich falsch?
Welcher Artikel hat jetzt recht? Sollen wir jetzt zusammenziehen oder nicht?
Genau.
Ja, und das sind ja dann nur die vielleicht noch einfacheren Fragen, ne? Also es gibt ja dann noch weltbewegenderes, als ob man jetzt zusammenzieht oder nicht. Ja, aber ich glaube, dieses Genre von Artikeln, das ist ja wahrscheinlich nochmal, ich glaube, das würde ich so ein bisschen unter die Kategorie Service-Journalismus mehr oder minder zusammenfassen. Also es ist ja nicht so ein richtiger knallharter Politjournalismus. Und das muss man tatsächlich sagen, das ist auf jeden Fall was die Leute, nicht nur dich, sondern generell sehr viele, sehr interessiert. Also gerade auch, ich habe das eben ja schon mal mit den Weihnachtsspaziergängen zum Beispiel gesagt, die wir hatten bei uns. Das war auch ein Artikel, da haben im Prinzip Redakteurinnen und Redakteure einfach gesagt, wo sie in Berlin jetzt gerade in der Corona-Zeit, wo man eigentlich ja nicht viel anderes machen kann, wo man da schön spazieren gehen kann. Das war ein Stück, das wurde total gut gelesen. Es war auch ein Plusstück, also es war hinter der Paywall. Und ich glaube, dass solche Dinge, das hat ja gar nicht viel irgendwie mit Meinung oder sonst was im politischen Sinne zu tun, sondern das sind einfach irgendwie Service, ich helfe dir durchs Leben, Stücke. Und klar, da ist es natürlich, je nachdem, wer den schreibt, diesen Text, kann der so oder so ausfallen. Und je nachdem, welchen Experten du fragst, wirst du auch immer jemanden finden, der sagt, zusammenwohnen ist super oder getrennt wohnen ist super. Also ich glaube, da gibt es vielleicht auch gar nicht so diese eine Wahrheit, sondern man versucht vielleicht den Leuten irgendwie was an die Hand zu geben, was irgendwie eine Art Tipp, Empfehlung sein kann. Und da ist wahrscheinlich dann doch wieder die Vielfalt irgendwie auch das, was den Journalismus mit ausmacht, dass es eben die unterschiedlichen Meinungen mit gibt. Also wahrscheinlich wirst du, selbst wenn du auf 10 Seiten nochmal nachgeguckt hast, dann doch nicht so richtig die 100%ige Empfehlung haben, ob jetzt zusammen oder getrennt wohnen doch die bessere Alternative ist.
Vielleicht war es auch kein so gutes Beispiel, weil ich wollte nur mal sogar ein ganz low-level, niedrige Hemmschwelle bringen, aber natürlich wird es sicher auch Kommentare geben, warum eine nächtliche Ausgangssperre echt total hilfreich ist und andere wird es geben, die sagen, das ist doch Quatsch, die Probleme liegen ganz woanders. Also
und ja, aber ich glaube, das ist ja total gut und wichtig. Also es wäre ja für unsere Demokratie furchtbar schlimm, wenn alle Journalistinnen und Journalisten, die sowieso schon, würde ich sagen, durchaus pluralistischer sein könnten, also da es gibt ja schon auch einfach eine gewisse Heterogenität im Journalismus, wenn alle da nur die gleiche Meinung hätten, das wäre ja total tragisch. Deshalb glaube ich, ist es total wichtig, dass es eben Leute gibt, die aufgrund ihrer Wertevorstellung oder aufgrund ihrer Demokratievorstellung eben dafür argumentieren und Leute, die dagegen argumentieren. Und ich glaube, das macht ja letztlich dann auch ein Meinungsspektrum so wichtig. Sonst bräuchten wir vielleicht in diesem Land einfach nur ein Medium, das eine Meinung hat und daran könnten sich alle orientieren. Und das will ja auch keiner. Oder? Also.
Findest du, dass der Ruf von JournalistInnen sich verschlechtert hat in der allgemeinen Bevölkerung, wenn man das mal so ganz profan sagen will?
In der allgemeinen Bevölkerung.
Ich nenne dir ein Beispiel. Wenn ich arbeite ja manchmal auch journalistisch, eher im Podcast-Bereich. Artikel schreibe ich nicht so viele, aber manchmal, wenn ich mich bei Leuten melde für Podcasts, für Recherche und auch um Interviews anfrage, dann ertappe ich mich, früher habe ich ganz selbstverständlich gesagt, ich bin Autor und Journalist. Mhm. Ich habe mich im letzten Jahr oder in den letzten zwei Jahren schon dabei ertappt, mich zu fragen, ob ich sage, dass ich, ob ich als erstes Journalist sage, weil meistens sage ich dann wie Journalist und Autor, oder ob ich das vielleicht so hinten raus oder ganz weglasse, damit ich vielleicht nicht auf jemanden treffe, der sagt, ah, die Medien wieder.
Ja.
Ich mach's nicht, aber ich habe es überlegt.
Mhm. Also ich habe jetzt noch nicht drüber nachgedacht, wenn ich mit irgendwelchen Menschen spreche, zu sagen oder nicht zu erwähnen, dass ich Journalistin bin, weil ich den Beruf eigentlich sehr liebe und schätze und bis jetzt auch eigentlich noch nicht so richtig dafür kritisiert wurde, außer es sind halt irgendwelche Hassnachrichten. Ich weiß gar nicht, ob man da so in der Gesellschaft generell jetzt ein Bild zeichnen kann. Ich meine, was der Beruf auf jeden Fall in den letzten Jahren erlebt hat, aber eben auch vor allem durch diese rechte Bubble, aber ich glaube auch mitunter in ganz anderen Teilen der Gesellschaft, ist so ein bisschen dieser Vertrauensverlust. Ne? Also dieses, wie arbeiten die ja eigentlich und was machen die? Also ich erinnere mich zum Beispiel auch daran, Klaus Kleber hat so ein Buch geschrieben, Rettet die Wahrheit. Und da saß er in einem Hörsaal in Heidelberg und hat irgendwie über Journalismus gesprochen und hat da quasi den Studentinnen und Studenten erklärt, er würde sich jeden Morgen, oder nicht jeden Morgen, aber vor den Sendungen quasi nochmal so ein kurzes Go von Staatsseite abholen, weil man will ja auch irgendwie keine Staatskrise auslösen. Und es gab einfach total viele in diesem Hörsaal, die das einfach für bare Münze genommen haben. Der hat das halt so erzählt und hat dann gesagt, na, wie findet ihr das so? Und dann fanden sie es auch irgendwie okay. Also quasi so dieses gar nicht so ein Journalismus ist jetzt gut oder schlecht, sondern eher so, viele Leute verstehen, glaube ich, immer noch nicht, und das vergisst man manchmal, wenn man selbst in dieser Bubble drin ist, wie der Journalismus eigentlich funktioniert. Und ich glaube, dass das was ist, was man wahrscheinlich den Leuten, und das würde wahrscheinlich auch das Bild wieder ein bisschen positiver machen, noch viel, viel mehr erklären müsste. Also wahrscheinlich ist das zum einen die Aufgabe von uns als Journalisten und Journalistinnen, noch mehr zu sagen, wie wir eigentlich arbeiten, wie wir unsere Recherchen anfangen, wie wir die durchführen, wie wir die Themen setzen, warum wir einen Kommentar so oder so schreiben, dass man das noch ein bisschen mehr in den Fokus rückt. Und auf der anderen Seite, glaube ich, ist aber auch sowas, es wird ja immer mal wieder diese Medienunterricht-Debatte irgendwie so in den Raum geworfen. Ich glaube, dass das was ist, was total sinnvoll wäre. Einfach auch, ich meine, irgendwie, wir sind alle abhängig von Nachrichten, von der Nachrichtenwelt, und einfach das den Menschen nochmal so ein bisschen näher zu bringen, wie das eigentlich funktioniert, warum das eigentlich wichtig ist, würde, glaube ich, gerade in Zeiten wie diesen, wie man so schön immer sagt, nicht unbedingt schaden. Mhm.
Gut, also die Frage zielt ja auch ein bisschen darauf ab, was von diesen ganzen Gehetze über Lügenpresse und Fake News, ob da einfach was hängen geblieben ist. Aber ich finde, deine Antwort erklärt es eigentlich sowieso hinreichend, weil es vor allem gleich beinhaltet, was man dagegen tun kann. Selbst wenn vielleicht manche Journalisten denken, hey, wir machen unseren Job, was soll die Scheiße? Aber trotzdem zu progressiv zu denken und zu sagen, ja, vielleicht können wir das ja noch besser, können wir trotzdem noch besser Aufklärung darüber, wie wir arbeiten und was wir eigentlich machen, liefern, ist, finde ich, eigentlich ein sehr, ja, da geht man sehr angenehm auf die Leute zu, finde ich. Ich muss ein bisschen hinne machen, weil jetzt gleich wieder das nächste Homeschooling-Seminar von meinem Sohn
stattfindet. Der Corona-Alltag.
Ich möchte aber nicht scheiden hier von dir, ohne zu fragen, wie es eigentlich mit Frauen im Journalismus und in der Zeitung aussieht oder auch speziell bei euch. Ist es leichter geworden? Sind die Quoten besser geworden? Ich hab keine Ahnung. Die Frage ist total naiv, weil ich auch echt nichts weiß drüber.
Also, wir haben zwei Chefredakteure. Insofern ist da sicherlich noch Potenzial nach oben. Und ich glaube, dass das in anderen Häusern durchaus auch noch da ist, dieses Potenzial nach oben. Was man auf jeden Fall sagen muss, ich meine, ich bin jetzt, glaube ich, schon irgendwie in so eine Generation mit reingewachsen, wo das auf jeden Fall ein Thema ist, was wichtiger geworden ist. Also, wenn ich mich jetzt meinen Werdegang so ein bisschen angucke, ich habe irgendwie das Volontariat bekommen, habe danach dann direkt meine Redakteursstelle bekommen, bin dann verantwortliche Redakteurin geworden. Also ich hatte jetzt nicht das Gefühl als Frau, dass mir da irgendwie Steine in den Weg gelegt wurden oder dass ich es da an Stellen schwerer hatte. Man merkt natürlich aber trotzdem auch, dass gerade in den Verantwortungspositionen, wobei es beim Tagesspiegel ja schon auch sehr viele verantwortliche Redakteurinnen und auch Ressortleiterinnen gibt, aber gerade dann auch, wenn man in irgendwelchen anderen Runden sitzt oder dann auch mal in Runden mit den Verlagsleuten oder sowas, dass es schon auch einfach sehr viele Männer in verantwortungsvollen Positionen gibt. Und ich glaube, dass das auf jeden Fall noch ein Thema ist, was in den nächsten Jahren nochmal wichtig wird. Genauso wie es übrigens ein Thema sein wird, dass es nicht nur Frauen mehr geben müsste, sondern eben auch dass grundsätzlich der Journalismus diverser wird. Also sei es mit People of Color oder sei es mit Leuten, die nicht unbedingt studiert haben. Also irgendwie ja generell diverser. Und ich glaube, dass das viele erkannt haben. Und ich glaube, dass das auch hoffentlich in den Redaktionen so in den nächsten Jahren mit umgesetzt wird. Wahrscheinlich ist es auch ein bisschen, dass wir uns als Frauen mehr trauen müssen, uns Dinge zu nehmen. Aber man muss natürlich auch sagen, dass auf der anderen Seite immer die Leute sind, die uns den Raum auch geben müssen.
Okay, 3 Schnellfeuerfragen noch, okay?
Oha,
ja. Bist du bereit?
Ich bin bereit.
Dein liebster Eine Runde Berlin-Gast bisher?
Mein liebster Eine Runde Berlin-Gast war, glaube ich, Ingo Bauer. Ingo Bauer war einer, der seit vielen Jahren in Berlin auf der Straße lebt und total offen mit mir über seine Situation und sein Leben gesprochen hat. Und das fand ich sehr berührend.
Super. Liest du noch Zeitung? Also richtig, actual newspaper. Betonung auf Paper.
Paper tatsächlich weniger. Ich lese eher dieses elektronische E-Paper, also Zeitung, aber digital.
Okay.
Auch mein, genau, ja.
Fair enough. Letzte Schnellfeuerfrage. Was findest du war oder ist die beste Darstellung eines Newsrooms oder Redaktion? Du merkst, ich lese meine eigene Frage jetzt hier gerade ab. Was ist die beste Darstellung eines Newsrooms oder einer Redaktion in einem Film oder einer Serie?
The Newsroom, würde ich, glaube ich, sagen, weil ich da. Also ich würde mir wahrscheinlich wünschen, dass die Redaktion auch noch ein bisschen mehr The Newsroom werden, aber so dieses von Grund auf Dinge erspähen und dem nachzugehen und irgendwie auch dieses Teamwork und Zusammenarbeit, ich glaube, das wäre zumindest meine Idealvorstellung von Journalismus, so wie sie da verstanden wird.
Okay, gut. Dann danke ich dir. Ich glaube, ich habe noch ein paar Fragen mehr notiert. Wir müssen vielleicht mal einen Part 2 machen, dann auch mit Rüdiger, weil der will sicher auch noch was von dir wissen. Aber fürs Erste fand ich das ganz wunderbar und danke dir. Und wünsche dir noch einen schönen Tag.
Ja, vielen Dank für die Einladung und viel Spaß beim Homeschooling.
Ja, danke.